Hallo und herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Der Jochen sitzt hier schon, der Michael sucht noch irgendwo seinen Kopfhörer.
Ja, verdammt.
Ja, im Alter passiert das, Michael. Es kommt irgendwie öfter vor in letzter Zeit, aber er hört mich jetzt gerade nicht. Ich will die Zeit kurz nutzen, um zu erklären, dass wir ab jetzt ab und an Präsentatoren für diese Folgen haben, so eine Art Werbung. Und präsentiert wird die euch immer von unserer Chefin, wie wir sie nennen, nämlich die liebenswerte Stimme aus unserem Vorspann Reisen, Reisen, der Podcast. Und die erzählt euch jetzt, worum es heute geht.
Eure heutige Folge wird nämlich präsentiert von Fleurop.
Oha.
Und Fleurop kennt ihr mit Sicherheit alle. Die machen schon seit über 100 Jahren in Blumen und das weltweit. Das heißt, egal, ob ihr gerade im malaysischen Bergdschungel wandert, in Nizza die Sonne genießt oder im Moment, so wie du auf der Insel Föhr, euch gerne mal ein Stück Torte reinzieht.
Oder zwei.
Oder zwei. Jedenfalls, wo immer ihr seid, könnt ihr von dort aus für eure Liebsten bei fleurop.de im Netz Blumen bestellen. Und das bietet sich jetzt direkt zum Beispiel für Sonntag auch an, oder?
Ich wollte gerade sagen.
Sonntag ist?
Muttertag.
Und da freut sich eure Mutter sicher über was Schönes. Und wer heute am Freitag oder morgen am Samstag noch schnell auf fleurop.de bestellt, dem wird auch garantiert, dass am Sonntag der Strauß tatsächlich persönlich von einem Fleurop-Boten an die Mama, die Mutter, die Frau, die Freundin oder die Oma überreicht wird. Die Sträuße kommen also nicht von irgendwoher, sondern von einem regionalen Floristen vor Ort, der eben den Strauß dann auch persönlich vorbeibringt. Support your local dealer.
Immer gut.
Fleurop wirkt außerdem aktiv daran mit, dass die Blumen fair und umweltschonend angebaut werden. Also, egal ob jetzt Muttertag, Geburtstag, einfach so ins Netz gehen auf fleurop.de und mit dem Code REISEN10 bekommt ihr 10% Rabatt.
Ernsthaft?
Reisen ziehen ist der Code für euch. Und übrigens, Girls da draußen, wir haben 2019, auch Jungs und alle anderen freuen sich über eine Blumenüberraschung, oder?
Absolut, das wir ja wirklich gemeint haben.
Auf fleurop.de ist auf jeden Fall für jeden Geschmack und für jeden Preis was dabei.
Jetzt geht's los mit der neuen Folge von Reisen, Reisen, der Podcast.
Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Reisen, Reisen, der Podcast. Schön, dass ihr dabei seid, egal wo ihr uns hört, ob morgens, mittags, abends, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Und wir haben heute einen fantastischen Gast, sagen wir am Anfang immer, mal gucken, wie es am Ende ist.
Mich.
Jochen Schliemann.
Hallo.
Hallo.
Nee.
Jochen, mach die Showtreppe.
Ich mach die Show, ja, okay. Lukas Strobel heißt der Mann.
Ja.
Er sagt ja. Ich sag gleich, wie er wirklich
richtig
heißt.
Bisher, bis jetzt alles richtig.
Bis jetzt gut, Jochen.
Bis jetzt gut recherchiert.
War noch nicht. Das ist gut. Siebenmal eine goldene Schallplatte, dreimal Platin.
Das kann ich jetzt so nicht, weiß ich nicht, aus dem Kopf.
Aber ist schon eine Menge. Also zumindest das ungefähr so, da bewegen wir uns jetzt halt. Du musst auch gar nicht viel zu sagen. Du hast mal eine Krone gewonnen, eine 1Live-Krone als bester Hip-Hop-Act. Mhm. Also du hast sogar schon mal einen Preis gewonnen.
Hey,
also,
hey.
Ja, was? Ich nicht.
Ja.
Ja. Und,
sorry, Jochen.
Das klingt so, wie wenn man ein kleines Kind lobt. Du hast da schon mal eine Preis gewonnen. Hast schon mal
gut gemacht.
Bisher lief's rund.
Ja, da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, und jetzt bist du bei uns. Und heißt eigentlich, oder als Künstler nennst du dich Alligator und spielst eine verdammt große Tournee, die du jetzt leider letztes Jahr nicht ganz zu Ende bringen konntest. Die Köln-Show wird nachgeholt. Mhm. Nur einfach mal, um eine Hausnummer zu nennen, der Herr spielt in der Längstes-Arena, also in der Köln-Arena. Wie viele Leute passen da rein? Sonst 16.000?
Ja, schon 200, 300. Ne, 16.000.
Irgendwie ist es auf jeden Fall groß. Ja.
Ist das Längstes? Ich dachte immer, es ist Langstes.
Oh, okay. Langstes kann auch sein.
Köln-Arena. Ohne den Sponsor zu nennen.
Geht da auch so.
Ja, okay. Köln Arena,
ja, genau. Es ist doch so, dass die Sponsoren eigentlich immer, das sagt man dann, ist genau wie in Kiel, da habe ich dann gesagt, ich will gerne zur Sparkassen-Arena und da wurde ich vom Taxifahrer rausgeschmissen, auch fast, denn der sagt, das heißt Ostsee-Arena oder so. Ich,
wirklich?
Ja. Ja,
das ist vor der eigenen
also,
Show.
Ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ist es doch oft bei den lokalen Leuten, da ist man dann angefasst, wenn dann nur der neue kommerzielle Name genannt wird.
Ja, stimmt. Vor allem, der ändert sich auch oft. Ne? Ich meine, Volksparkstadion in Hamburg, wie oft hat sich der Name schon geändert? Jetzt heißt es, glaube ich, gerade wieder Volksparkstadion. Davor hieß es dann irgendwie so und so Arena, so und so Arena, so und so Arena.
Ich fand in Fürth lustig, da hieß es mal, dass die Playmobil Arena.
Ja, ah, da hätte ich gerne
von Kräuter Fürth, ja. Zweite Liga. Ich glaube, es hieß Playmobil Arena oder Playmobil Stadion.
Da kommt man halt auch gleich Cooles als Gast richtig mit Angst rein. Ich bin so, oh Mann. Nein, aber wir freuen uns sehr, dass der junge Herr namens Alligator bei uns ist. Und er spielt, glaube ich, also jetzt gerade sozusagen, hat seine größte Tournee gespielt. Die geht auch noch ein bisschen weiter. Also dir geht es gerade gut. Du fühlst dich als Künstler wohl.
Und auch als Mensch.
Auch als Mensch. Und als der bist du ja sozusagen hier, denn es begab sich eine Begebenheit mit einem Kollegen, der auch mit dir arbeitet, namens Christoph. der mir von dir erzählte, als wir uns über meinen Podcast unterhielten, dass...
Ach, jetzt ist es dein Podcast.
Ja, ja, du hast ja über unseren Podcast redeten, dass du auch gerne unterwegs bist und reist. Und zwar auch gerne auch mal alleine unterwegs bist. Und da knallten wir mir ein paar Synapsen zusammen, weil ich sagte, guck mal, das stand immer auf unserer Liste als Thema, weil wir beide auch schon oft alleine unterwegs waren. Eigentlich können wir doch mit dem jungen Herrn mal darüber reden. Und jetzt haben wir den Salat und jetzt bist du hier. Und wir freuen uns sehr.
Ja, ich finde dieses Alleinreisethema, ich bin mal gespannt, wo wir mit dir da stranden und wo wir schon gestrandet sind. Bist du, es gibt ja verschiedene Reisetypen. Ja, ich bin ja, ich bin so der Flexi-Traveler. Also ist gut. Ist mir gerade eingefallen. Flexitarier, Flexi-Traveler. Ich reise gern so, ne, mit der Familie, aber ich habe auch einen Reisekumpel. Wir reisen ja auch bald, wenn wir auf Tour gehen zusammen, das erste Mal. Ich reise aber auch gern alleine. Manchmal. Also es hängt auch damit zusammen, dass ich manchmal in Länder gereist bin, wo sonst keiner mit hin wollte.
Ja.
Aber ich finde dieses Alleinreisen, in dem Sinn schön, weil es die Form ist des Reisens, wo ich mich um keinen anderen kümmern muss und so eintauchen kann in eine Gesellschaft, in quasi in Land, aber auch so ein bisschen in mich selbst.
Ja.
Weil so Alleinreisen hat ja, finde ich, so Höhen und Tiefen.
Ja, ja, klar, definitiv. Ja. Das darf man auch nicht, also nicht romantisieren, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht so, dass du sagen kannst, du gehst auf eine Alleinreise und dann wird es dir auf jeden Fall gut gehen. Mhm. Also ein bisschen vielleicht so wie LSD nehmen oder so. Also ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber da sagt man ja auch, wenn du glücklich bist, dann hast du eine gute Zeit auf LSD. Mhm. Und wenn du aber irgendwie nicht glücklich bist, dann hast du ganz bestimmt keine gute Zeit auf LSD. Und ich glaube, so ist es mit dem Alleinreisen auch. Du musst halt irgendwie, du kommst halt dir nah und du kommst mit dir ins Gespräch und das kann sehr, sehr nice sein, kann inspirierend sein, aber es kann auch sehr unangenehm sein, wenn du halt irgendwie...
Man muss sich halt mit sich selbst befassen.
Ja, ja.
Und man ist vor allen Dingen
nicht weg von dir selbst.
Ja. Erinnerst du dich an deine erste Reise allein? Also was das so mit dir gemacht hat, so von wegen ankommen und dann vielleicht allein mal auf dem Zimmer und denken so, jo, und jetzt? Oder gab es da irgendeinen Moment, an den du dich als erstes zurückerinnerst?
Ich weiß nicht, ich glaube, meine erste so richtige größere Alleinreise, die habe ich dann auch nach dem musikalischen großen Erfolg dann irgendwann gemacht. Das war dann für mich mehr oder weniger eigentlich ein Zurückkehren zu meinem Naturzustand, weil ich glaube auch vom Typ her, also vom Grundtyp bin ich einfach jemand, der früher auch immer sehr, sehr viel und sehr gerne allein gewesen ist und dann kam eben die Zeit in eine große Stadt zu ziehen, nach Berlin zu ziehen und viel Musik zu machen, viel unter Leuten zu sein und viel aktiv zu sein. Den ganzen Musikquatsch und dem ganzen Zirkus da mitzumachen und mit tausend Interviews und den ganzen Kram bombardiert zu werden. Und dann aber diese erste Alleinreise mal wieder zu machen, war einfach dann auch der Moment, wo ich gemerkt habe, was mir die letzten Jahre da eigentlich gefehlt hat und dass ich da eigentlich zu meinen Wurzeln zurück.
War so ein bisschen Flucht in die Vergangenheit dann?
Ja, ich weiß nicht. Also es war natürlich keine Vergangenheit, es war natürlich eine neue Erfahrung und eine neue Ära. Aber die Disposition, so, jetzt haben wir es, die hat dann eben gestimmt.
Das kommt ja nicht wie so ein Erhellungsmoment, wenn du ankommst. Du steigst ja nicht aus dem Flieger raus und sagst so, Alter, ich bin wieder bei mir selbst. Sondern das dauert doch, oder? Also man hat doch, oder war das bei dich, bei dir? Also bei mir war es nicht so. Als ich das erste Mal unterwegs war, habe ich schon teilweise gelitten wie ein Hund so. Ja. Also weil ich irgendwie so dachte, was mache ich jetzt? Und irgendwie alles schwierig. War auch ein bisschen mit dem Kulturschock verbunden. Weil das war bei mir in Nairobi, schlaue Idee, finde ich. Das erste Mal
unterwegs. Als erstes Land allein, Kenia, ja. Respekt.
Ja. Ja. Da war ich auch schlau. Letztes Jahr übrigens.
Ja, und aber... Also was war das? Hat das ein bisschen gedauert, dass du am ersten, wann hast du dich denn so selbst wiedergefunden? Das tut mir ja nicht in einer Sekunde.
Das ging ziemlich schnell. Das war wahrscheinlich genau der Moment, wo ich in den Flughafen sogar reingelaufen bin oder so. Ging das einfach im Kopf schon los, weil es ist ja im Grunde genommen ist es ja, man macht diese ganze Reise ja eigentlich nur, damit was im Kopf losgeht und das kann eben auch schon vorher ausgelöst werden. Das Drumherum, das physische Reisen ist ja eigentlich nur, um das Ganze mal irgendwie anzuschubsen. Das ist eigentlich nur so ein Hilfsmittel, so ein Werkzeug.
Das heißt, aber ich stelle mir es trotzdem komisch vor, also aus der Situation, wo du kommst, du hast es eben ja gesagt, dieser ganze Rummel um dich herum, ne, diese ganze Kirmes, die dann ist. Mhm. Und man hat ja immer auch Aufmerksamkeit, ne? Wenn man als Künstler, du bist ja auch fast nie allein, außer vielleicht mal so auf dem Hotelzimmer dann. Es ist ja immer irgendjemand um dich rum und kümmert sich und kümmert sich. Vielleicht manchmal zu viel, manchmal zu wenig. Und du hast ja die ganze Zeit diese Kirmes. Und dann hast du es schon verpackt gekriegt auf dem Weg allein zum Flughafen oder im Flughafen, dass du das abschütteln kannst?
Mhm. Also ich weiß es nicht mehr, wie es da war, aber dieser ersten Alleinreise. Ich weiß nur, dass ich jetzt kürzlich gerade wieder sowas gemacht habe, wo ich alleine ins Auto gestiegen bin und in die Slowakei gefahren bin. Und da habe ich es direkt, also nach den ersten 2 Stunden Autofahrt, gemerkt, wie ich da wie ein Wahnsinniger auf die Straße gestarrt habe und irgendwann so langsam mein Grinsen so immer breiter wurde und so die Mundwinkel immer weiter nach oben ging und irgendwann dann so sabber aus. Aber ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall das Glücksgefühl sofort, ich wurde sofort belohnt damit und das ist auch nichts, was dann irgendwie schnell verpufft bei mir. Das hält dann auch an über die Zeit und so war das auch diesmal wieder.
Nicht jeder kann alleine sein.
Nee, das stimmt. Also und nicht immer kann man alleine sein. Es kommt auch auf die Zeit an. Das will ich natürlich nicht ausschließen, dass es auch dann mal dazu kam, dass es irgendwie gerade stressig war oder man irgendwelche unabgeschlossenen Baustellen im Kopf hat und die nimmt man dann natürlich auch mit, egal wohin man fährt.
Ich glaube, da ist ja die Chance, dass man, wenn man allein unterwegs ist, gibt es ja halt. Selbst ich finde, also ich habe das gemerkt, selbst wenn es mir sehr gut geht und ich mich total, also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, was du gesagt hast, wenn ich irgendwie in einem Auto sitze oder im Zug sitze oder im Flieger sitze und dann ich weiß, es geht los in den nächsten 2-3 Wochen, ich kann mein Ding machen und muss mich nur ab und zu mal melden und so. Ja. Ich finde, dass man trotzdem auf dieser Reise dann von diesem schönen Alleinsein, gibt es halt Momente der Einsamkeit. Und ich finde, das ist die Dark Side of Alleinreisen.
Also der düsteren Einsamkeit sozusagen, weil Einsamkeit kann ja verschiedene.
Also ich würde dann Einsamkeit mehr so fast etwas Negatives. Also Alleinsein habe ich gar nicht so negativ abgespeichert, sondern einsam sein ist dann eher, das kann ja so ein Moment sein, also ich sag mal eine harmlose Einsamkeit, halt dieses, du bist unterwegs und du siehst was Schönes und hast dann auf einmal das Gefühl, du willst es halt vielleicht, in dem Moment wäre es vielleicht cool, wenn ein Kumpel, deine Frau, deine Freundin, dein Kind dabei ist, um es zu teilen. Also das habe ich dann schon. Dass es diese Momente gibt, die sind zwar nicht jetzt ewig lang, aber ich finde, dass es dann schon manchmal Momente gibt, wo du allein irgendwo sitzt und du siehst was und denkst so, ach, guck mal. Ne? Und dann, dass dann schon so eine Einsamkeit kommen kann, oder was du sagst, dass man in so einem Hotelzimmer sitzt und denkt, wieso bin ich jetzt eigentlich hier?
Ja, wenn ich darüber nachdenke, dann glaube ich, dass wirklich diese Einsamkeit, die man auch irgendwie als was Negatives bezeichnen kann, dass die bei mir eher dann hin und wieder eher auftaucht, wenn zum Beispiel man steht unter vielen Leuten, die einem irgendwie fremd sind und die einen mit denen man auf keiner Ebene irgendwie zusammenfindet. Und das kommt natürlich vor, wenn man irgendwie auch manchmal in dieser Medienwelt unterwegs ist und sich plötzlich irgendwo wiederfindet und denkt, mit keinem von dem kann ich irgendwie was anfangen. Und ich bin auch gerade irgendwie die Zeit, in der ich gerade bin und das, was um mich herum ist, der ganze Trubel, der überholt mich in irgendeiner Weise. Ich komme nicht hinterher. Ich kann nicht schnell genug agieren, wie das Leben mich zu Reaktionen zwingen möchte. Und deswegen sind das eher die Momente. Und ich glaube, wenn ich mich dann rausziehe und in das wirkliche Alleinsein gehe, dann habe ich diese Einsamkeit überhaupt nicht.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, so ich würde die Einsamkeit eher da verorten, wo ich unter zu vielen Leuten bin und irgendwie mich für einen kurzen Moment fremd fühle und dann muss ich kurz raus und dann
Wobei das auf Reisen ja auch passieren kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du das erste Mal allein gereist bist nach Kenia. Das ist natürlich ein Kulturschock. Und du bist ja, wie ich dich kenne, jetzt nicht irgendwo dahin geflogen, dich hat ein Bus abgeholt und hast dich an den Strand gelegt, sondern wahrscheinlich bist du einmal schön ran nach Nairobi rein, oder?
Ja, ich habe das rundum schlau gestaltet. Ich habe einfach über 3 Ecken habe ich deinen Kollegen kennengelernt, der in Nairobi wohnt, bei dem könnte ich pennen. kannte ich natürlich überhaupt nicht. Der hat mich dann abgeholt. Ich saß da. Ich habe da einfach in Demo, ich habe da viel gelernt, weil ich meine, ich bin da einfach in einem der Stadtviertel von Nairobi gelandet, also eben nicht in einem touristischen Bereich. Und da war ich einfach der, ja, kann man einfach sagen, ich war der einzige Weiße, den ich für eine Woche lang gesehen habe. Und erstens lernt man da sehr viel. Da lernt man einfach mal ganz so in dem Moment so, was es bedeutet, auch mal eine Minderheit zu sein und wie Leute auch mit einer Minderheit umgehen. Das zeigt ja eine Gesellschaft, finde ich, auch aus, wie sie mit Minderheiten umgeht und mich sehr gut in dem Fall natürlich. Aber tatsächlich war ich kulturell fremd, habe da auch überhaupt keine Anhaltspunkte gehabt, wie jetzt so ein Restaurant, wo eine Deutschlandflagge über dem Gericht steht oder hier gibt's Nudeln oder keiner wollte, die haben sich überhaupt nicht, die haben sich gefragt, was will der Penner hier? Also zu Recht, meine ich. Und nach ein paar Tagen, da trat dann schon Einsamkeit ein und da waren verdammt viele Menschen. Aber es hat auch mit der Konstitution der einzelnen Person zu tun. Also ich habe da ja auch interagiert mit den Kollegen, den ich da, bei dem ich dann gepennt habe, die Leute, die ich kennengelernt habe. Aber es hat sehr viel mit dem einzelnen Menschen zu tun. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich wurde dann irgendwann tatsächlich gar nicht da, bei einer Innenstadt irgendwann wurde ich irgendwie überfallen, dann wurde ich ausgeraubt, da wurden mir so 10, 20 Dollar umgerechnet
geklaut. Wie wurdest du überfallen? Das weiß ich gar nicht.
Du fragst also, nicht. Du fragst ja nicht.
Jetzt frage ich.
Nein,
das
aber,
ist ja gerade spannend. Nein, das ist schon ein spannender Moment. Du lebst ja noch.
Ist ja gut. Nein, es war eben nicht so spannend, weil es halt einfach nur so, es war kurz vor Taschendieb, also so, dass ich fast nicht mitgekriegt habe, nur irgendwie so einer auf die Hose gehauen, du guckst so da rüber, denkst, was ist los, dann guckt er dich blöd an, der andere rennt schon weg und denkst so, ja geil, ne?
Okay.
Und dann willst du ihn noch festhalten und bla, ging alles schnell, so. Vor allem die Summe war völlig unerheblich. Und ich hatte es wohl verdient. Also will sagen, also ich kann den Menschen, Alter, 20 Dollar, Entschuldigung, ich fliege nach Nairobi, der finanzielle Schaden war gering. Ende der Geschichte des Tages war, dass ich natürlich allein auf meinem Zimmer saß und dachte so, Alter, ne? Und dann machst du halt die Sachen, die wir jetzt gerade zum Beispiel nicht machen, also dass man sich austauscht und einer sagt so, jo, wird schon, du spiegelst das an dir selbst. Und dann kommst du in diese Situation rein, die ich, finde ich, zumindest, die man zumindest erwähnen kann, wenn man alleine reist, die kann es auch geben. Es kann auch eine Situation geben, die du mit dir alleine aus, wenn du mal das Auto mietest und es geht kaputt oder wenn du ein Hotel hast, das ist scheiße oder wenn das Essen schlecht ist oder wenn du krank wirst. Das passiert ja auch. Und dann ist halt eben nicht der Mensch da, der das so ein bisschen auffängt. Also,
und du musst dich auch allein drum kümmern, um den Flieger zu bekommen und es sagt keiner, unser Bus geht jetzt. Ne? Du bist ja immer voll in charge. Du bist ja auch viel mehr on, finde ich. Also wenn du, wenn man alleine reist, ist man ja, also es hat ja Vor- und Nachteile. Also die Auffassungsgabe ist, glaube ich, manchmal ein bisschen höher, weil du halt viel mehr halt vielleicht auch guckst, weil nicht vier Augen gucken, sondern zwei.
Naja, klar, Freiheit kommt immer mit einem Preis, sagt man ja auch. Ne? Also selbstverständlich musst du dann auch agieren und ich glaube, dass ich deswegen sowas auch mache, weil das reingeworfen werden in komische Situationen oder in Situationen, wo man gefordert wird, wo man herausgefordert wird, das ist auch etwas, was Kreativität erzeugt im Kopf. Und das ist nun mal irgendwie auch, das brauche ich ja beruflich auch.
Beruflich ist nicht so schlecht, Kreativität.
Ja, aber dir fallen jetzt nicht, ich frage jetzt nicht nach dem Song, den du unterwegs geschrieben hast, aber man kommt aber man kommt inspiriert zurück, ja?
Also ja.
Man hat dann wirklich Ideen. Aber man nimmt jetzt nicht die Gitarre mit und schreibt dann da noch?
Auch das kommt vor, ja. Ja, aber das ist, glaube ich, was ganz Natürliches. Ich glaube, viele Kollegen, Musikerkollegen oder überhaupt Künstler, Leute, die kreativ schreiben, haben den Irrglauben, dass sie sich einen Ort schaffen und sie gehen irgendwie in ihr heiliges Büro, an ihren heiligen Schreibtisch und da kamen mir schon mal die guten Ideen und da kommen sie auch wieder. Und dann setzen sich wieder an denselben Ort, wo sie schon mal einen Hit geschrieben haben oder einen Bestseller und natürlich wird es nicht der nächste Bestseller oder der nächste Hit, weil ich glaube, das Schädlichste ist halt einfach irgendwie gleichbleibende Umgebungen und am ehesten wird man inspiriert, wenn man aus seiner Komfortzone sich so ein bisschen rausschmeißt. Deswegen ist Reisen für mich eigentlich ist Reisen noch kein Hobby oder so für mich, sondern eine Notwendigkeit. Oder
okay, part of the job tatsächlich.
Dann so ja, bisschen. Aber auch jetzt nicht so jobmäßig, aber ich brauche das halt, damit das irgendwie funktioniert.
Aber ist es dann, wenn du sagst, dass das brauche ich auch so ein bisschen, dass die Synapsen so angefeuert werden oder dass ich irgendwie andere Eindrücke bekomme, kenne ich, ne, ist ja auch wichtig, gehst du bewusst irgendwo hin? Also suchst du dir ein Reiseziel oder sagst du, ich muss jetzt, weil du hast die Slowakei angesprochen oder so, ich fahre jetzt bewusst in die Slowakei aus irgendwelchen Gründen oder Weißt du, was ich meine?
Also, ja.
Dass du dir das Ziel raussuchst und sagst, ich brauche was Ruhiges oder ich brauche was Aufregendes oder ich brauche ein bisschen Thrill oder mir fehlt das, dass du dir das Reiseziel danach aussuchst?
Das ist ja schon fast wieder Luxus, wenn man sich so hin, also wenn man wieder hingeht und sagt, ich will so und so viel Prozent Spaß und so viel Prozent Unterhaltung und so viel Prozent ein bisschen auch Strand und aber auch Sonne und aber auch, ich weiß nicht, Shopping vielleicht.
Mhm. Eine geile Mall.
Eine geile Mall in der Nähe. Einkaufsmöglichkeiten und eine Sauna irgendwie wäre auch ganz geil. Aber das, ich glaube, da kommt man schon wieder weg von dem, wo ich eigentlich hin will, nämlich aus der Komfortzone raus. Und das habe ich auch so ein bisschen bei dieser Slowakei-Reise zum Beispiel gemacht, ist, dass ich einfach auf die Landkarte geguckt habe und auch nach oben, da war dann irgendwie Dänemark und so. Und unten waren die Alpen, links waren keine Berge, rechts waren aber Berge und fand ich gut.
Ja.
Alpen
war alles Geograf, eindeutig.
Ja. Ja, also rechts, links.
Da unten. Oben
links waren Berge, gut.
Und also sagen wir mal, rechts unten. Rechts unten ist es dann geworden, da habe ich dann einfach aufgezeigt und halt was gefunden, was unkomfortabel aussah.
Mhm.
Keine Heizung, ich musste jeden Tag Feuer machen, kein Wasser, ich muss Wasser aus dem Nachbarhaus holen, keine Toilette, ich muss einen Spaten mitnehmen vielleicht oder ins Nachbarhaus gehen.
Mhm.
Es war wunderschön. Und genau das war es auch, was ich gesucht habe. Einfach eben nicht das Vorhersehbare und nicht das, was man sich zusammenstellt im Reisebüro anhand von irgendwelchen Kriterien, wie man sich den Urlaub gerne gestalten möchte. Vielleicht auch einfach sich den Urlaub vom Urlaub gestalten lassen. Mhm. Oder also man muss sich vielleicht auch einfach mal so ein bisschen. Es geht ja um Loslassen. Eigentlich, ist ja, viele Leute wollen doch ja in den Urlaub fahren, um loszulassen, aber lassen dann nicht los, weil sie doch alles wieder durchplanen und sich doch wieder Termine beim Animateur machen.
Das ist unser Mann hier, weil das ist das, was wir versuchen seit Jahren so arschtrittmäßig den Leuten zu sagen, lasst euch einfach mal drauf ein, fahrt mal los.
Einfach mal los. Und wie immer so wenn du irgendwie, setz dich einfach mal 3 Tage irgendwo hin und guck dir das mal an, bevor du jetzt wieder in 3 Tagen, also so Europe in 9 Days oder so, weißt du, also gehst ja die andere Version, ne? Dass du so, ich fahre jetzt nach Italien, Frankreich und Spanien, ich habe eine Woche Zeit.
Weil es geht.
Oder du setzt dich halt auf den fucking Marktplatz und lässt mal kommen. Ne?
Mhm.
Wobei das ja wirklich auch, dann ist ja wirklich, also mit nicht mal eigene Toilette und Feuer machen, das ist ja wirklich, das grenzt dann ja wirklich schon fast an Anstrengung, ne?
Ja,
körperlich.
Ja, ja, hat, also es hat mich wieder, es hat mich berührt. Ich weiß nicht. Es war cool.
Mhm.
Und da machst du auch Musik dann?
Mal so. Also ich habe jetzt da, ich habe natürlich auch meine Gitarre mitgenommen, das ist klar. Also wenn ich 3 Wochen da, wenn ich so lange wegfahre, dann werde ich das auch nicht aushalten, ohne ein Musikinstrument irgendwie mich zu beschäftigen, kann ich auch ohne Musikinstrument, es geht auch, aber dann fange ich halt irgendwann an, irgendwo drauf rumzutrommeln und dann gehen Sachen kaputt und dann
ist es auch nicht gut. Spaten.
Ja, genau. Auf meine eigene Kothaufen einprügeln. Nein.
Oh, ist ein schönes Bild, ja.
Ja, diese Inspiration, darum geht es doch. Ich nehme natürlich alles mit und ich habe auch alles immer dabei, wenn ich zu Hause bin und es ist immer alles da, es ist immer die Möglichkeit da, irgendwas aufzuschreiben und der Zettel und Stift sind immer da, erstaunlicherweise, oder wer hätte das gedacht, Spoiler Alert, die besten Ideen kommen dann aber eben, wenn ich alleine bin und wenn ich weit draußen bin und weit weg von der Umgebung, die ich so kenne.
Mhm. Ja. Aber das kenne ich, dieses in die Slowakei fahren, die Berge, in die Hütte, Holz machen und so, das kenne ich jetzt so noch nicht. Mhm. Weil ich bin gern unterwegs, also unterwegs halt, ich fahre gern mit dem Zug irgendwo rum und also ich finde so, auch so, keine Ahnung, so dann, ich bin im Balkan, in der Slowakei, ich war in Bratislava mal, aber ich bin da weitergefahren, ich bin mit dem Zug bis nach Belgrad gefahren, also von Köln nach Belgrad. Mhm. Und das war schon ein paar Jahre her. Mittlerweile gibt es eine schnellere Verbindung. Das dauert auch 2 Tage.
Ja.
Und ich fand halt diese, für mich war das zwei Tage halt auch aus der Kirmes raus, die ganze Zeit in diesem Zug sitzen, dieses Rausgucken zu sehen, wie schön dann, also wenn du dich dann, wenn du auch gezwungen bist und damals gab es auch noch nicht im Zug noch kein WLAN oder irgendwas, das ist schon so 7-8 Jahre her und so im schönen Eurocity, ne, so darunter und siehst erstmal, wie schön das da draußen, auch wenn du auch schon durch Deutschland fährst oder Österreich fährst und so, wie schön das eigentlich ist, was du so hier gar nicht mitbekommst, dann fährst du halt auch über die Alpen dann in den Balkan da rein.
Das und, ist, das und, ist schön, weil man merkt das Reisen noch, ne? Man merkt, dass man eine Entfernung zurücklegt.
Und es verändert sich draußen halt was. Ja. Und das finde ich toll und ich finde das gibt halt so, du lässt ja, für mich ist es dann dieses Loslassen, weil du dich dann in Gedanken verlierst, in diese Landschaft oder ich denke mich da rein, was ist jetzt da gerade draußen und dann ist es ja auch spannend, wenn du dann je weiter südlicher du kommst und damals hast du ja war das ja mal nach Serbien fahren oder so, auch ein bisschen aufregend. Und was ich dann halt aber großartig fand, dass du natürlich, wenn du im Abteil sitzt über zwei Tage, dann auch immer wieder Menschen rein und rauskommen. Und in diesem Zug, ich habe in diesen zwei Tagen halt unfassbar viele Menschen kennengelernt, so immer so in kurzen Gesprächen. Also man wird natürlich nicht beste Freunde, aber ich will auch nicht mit jedem sofort beste Freunde sein, wo dann mal, die sind immer so oberflächlich. Ich fand das super. Also gerade auf dem Balkan, das war immer, jeder war so ein bisschen interessiert und kein Mensch hat gefragt, so, das finde ich auch super, das ist so typisch deutsch, was machst du eigentlich so beruflich? Das hat da unten kein Mensch gefragt. Das fand ich super. Und man kam über das Essen, weil alle so ihr Essen dabei hatten und dann ausgepackt, stört es dich und dann so schwapschig rausgeholt, also um jetzt mal Klischees zu reiten, aber hier Fleisch rausgeholt und Eier so im Zugabteil. Aber ich fand, darüber kam man in ganz tolle Gespräche halt. Nicht mit jedem, aber das war. Und da habe ich gemerkt, diese zwei Tage gingen im Flug vorbei, obwohl es im Zug war, weil du so viel Kontakt und so viele Eindrücke hattest. Aber es war nicht anstrengend, weil du immer wieder diese Pausen hattest und wieder da rausgeguckt hast und vielleicht mal wieder ein Buch rein oder hast du Musik gehört. Und das finde ich so als Loslassen oder als Inspiration. Also was du sagst, da kommen einem Ideen. Das ist bei mir so, wenn ich unterwegs bin und wenn ich die letzten 15, 20 Jahre zurück denke, so die kreative Sachen hatte ich meistens auf Reisen, also so Ideen oder Anstöße oder Impulse dazu, kam ja, wenn das andere, wenn die ganze Kirmes, die ganze Medienkirmes weg war und ich unterwegs war und war eigentlich davon völlig befreit und dann kamen irgendwie Schnipp-Ideen oder Bruchstücke, aus denen dann manchmal auch echt was Schönes geworden ist.
Ja, ich glaube auch, dass die viele Leute unterschätzen diesen Weg zum Reiseziel hin eigentlich, das oder sehen das nicht mal als Teil des Urlaubs oder der Reisezeit, aber also und sagen dann sowas wie, ja, dann muss ich da irgendwie 10 Stunden hinfliegen, 10 Stunden im Flugzeug sitzen, ist so super anstrengend. Ich bin da allerdings eher so ein Typ, der dann nach 10 Stunden eigentlich lieber sogar noch weiter fliegen würde, weil ich mag das, so in Situationen zu sein, wo man auch nicht anders kann, wo man einfach dann auch kurz mal so ein bisschen mit sich selbst eingesperrt ist und auch irgendwie gezwungen ist, zum Beispiel in Kontakt zu treten mit Leuten. Oder
machst du das dann gerne? Also gehst du proaktiv dann, gehst du auf die Leute zu oder bist du so ein Magnet, der Leute auf dich zugehen? Es gibt ja unterschiedliche Typen.
Ja, nee, ich bin nicht so ein super krasser auf Leute Zugeher, aber ich bin schon sehr offen und ich mag das gerne, ins Gespräch zu kommen mit neuen Leuten. Das ist halt eben etwas, was nachgelassen hat in meinem täglichen Deutschlandleben, was man vielleicht nachvollziehen kann, weil ich eben in Deutschland natürlich auch oft in Situationen bin, wo Leute um mich herum mich aus Funk und Fernsehen vielleicht schon mal gesehen haben. Und deswegen bin ich da auch, habe ich da auch so ein bisschen Scheu entwickelt innerhalb des deutschsprachigen Raums, offen zu sein und offen in eine Bar zu gehen. Und das ist aber total schön, mich wieder in diesen Momenten zu erleben, wenn ich dann eben ins europäische Ausland fahre und
in Bratislava zu bringen, in eine Bar reinzugehen, was man gut machen kann.
Das kann man gut machen. warst du in einer bratislawischen Bar, bratislawischen Bar?
Ja, ich war zweimal schon in Bratislava, weil erstmal war ich irgendwie in Wien und wollte dann nur mal schon mit dem Zug mal rübergefahren, einfach so aus Neugier und da fand ich den Tag so großartig, dass ich da mal so 4-5 Tage auf so einer Durchreise hin bin. Und das ist eine tolle Stadt, weil die auch jetzt von hier, sagen wir, von Deutschland aus gar nicht so weit ist. Und man kann da gut nachts feiern. Also ich weiß den Namen nicht mehr, aber da gab es so zwei so Schuppen, so in so Berg, in den Berg, in so Kellern, in so Gewölbekellern, da war schon ordentlich was los. Aber ich fand dieses ganze Bratislava mit dieser K&K-Geschichte und so fand auch schon sehr spannend. Einer der, wenn man allein reist und da rumläuft, und ich war durch Zufall in Bratislava auf dem Friedhof. Und der Friedhof in Bratislava ist so besonders, weil er halt auch diese K&K-Monarchie hatte, und da gab es wohl eine Zeit, wo man Sprüche auf die Grabsteine geschrieben hat. Also stand zum Beispiel auf dem Grabstein in Bratislava so wie sowas wie gute Reise, gute Fahrt. Ne? Also so solche Sachen, es war so ganz positive Messages und Botschaften standen auf diesen Steinen drauf.
Aber nicht mit Graffiti, sondern so richtig.
Nein, also das waren 100 Jahre alte Steine, also aus so einer gewissen Zeit, so vorm Ersten Weltkrieg, so 1914. Ja. Und da war wahrscheinlich Mode oder Trend, dass du halt dem Toten irgendwie noch so eine Botschaft mitgibst.
Ja, sowas, also die meisten, wie was, wenn man ins Poesiealbum schreiben würde, sowas Freundliches. So. In allen vier Ecken soll Glück drin stecken.
Sowas, ja. Das ist auf dem Grabstein auch interessant, lustig. und ich finde, Bratislava ist eine tolle Stadt, um allein zu reisen, zum Beispiel.
Ich war nicht in Bratislava übrigens.
Ja. Also die Slowakei
einfach aus Prinzip, weil ich einfach so, ich dachte, ich fahre in die Slowakei und warst du in Bratislava? Nein. Fick dich, ich war nicht da, wo du erwartest, dass ich war.
Ja, danke. Ich bin natürlich schön nach Bratislava, sonst Slowakei interessiert mich nicht. Nein, ich finde das eine gute Stadt, um allein zu reisen, weil sie klein ist, kompakt ist, super sicher ist, du schnell Natur hast, wenn du wirklich allein sein willst, weil die so große Parks haben und du bist schnell auch raus aus der Stadt. Aber wunderschöne Altstadt mit so alten Wiener Cafés. Und da darf keiner aus Gelsenkirchen oder so aus diesen verarmten westdeutschen Randgebieten hin, weil dort ist alles gemacht. Ja. Diese ganze Altstadt ist halt, ne, alles sandgestrahlt, abgekerchert, das sieht aus wie so eine Filmkulisse. Und du läufst da halt so durch diese Gassen da durch, denkst du, Alter, ist das schön.
Ja, ja.
Aber das ist eine tolle Stadt.
Ist auch so ein bisschen hügelig, ne?
Ja,
ich bin da dran vorbeigefahren und dann halt
Mittelfinger nicht, gezeigt, hier steige ich nicht aus.
Ja, ich habe einfach nur stur auf den Boden geguckt. Nicht auf die Straße, sondern auf den Boden. Aber ich bin,
Oder ich wollte wollt noch was anfragen.
Achso, ja, ich bleibe noch kurz in der Slowakei.
Ja.
Ich war nämlich in einem kleinen Dorf in den Bergen. Oder nicht Dorf, es ist schon eine etwas größere Stadt gewesen, glaube ich. Und ich hatte auch den Plan, nach Bratislava reinzufahren irgendwie mal, und dachte, ja, irgendwie einen Tag kann ich da mal einen Tagesausflug machen. Aber alle Leute, die ich da getroffen habe, die ich da kennengelernt habe, die haben mir gesagt, Bratislava ist scheiße. Bleib mal lieber hier. Und dann bin ich da geblieben.
Wo warst du, in Ostrau oder wo warst du? Die mögen nämlich die Bratislava. Heißen die Bratislava, Bratislavissen?
Bratislava.
Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Fußballfeindschaft ist oder sowas, würde man vielleicht hier sagen. Ja. Aber es hat sich auch als so rausgestellt, dass es einfach, dass man da in einen kleinen Ort kommt, wo die Leute ihren Ort mögen, in dem sie leben. Das ist mir nicht so oft passiert in Deutschland. Wenn ich in kleinen Orten gewesen bin und dort besucht habe, dann waren die meisten irgendwie frustriert von ihrer kleinen Stadt öde und wollten irgendwie am liebsten raus und fanden das alles langweilig. Aber die Leute, die ich da kennengelernt habe, die waren so verliebt in ihre Stadt und jeder konnte mir sämtliche Details erzählen über die Goldminen, die da gewesen sind vor langer Zeit. Und ich weiß alles über die Seen und Berge, die da es da in der Umgebung gibt. Es ist völlig verrückt, und die haben mich natürlich dann auch angesteckt und gesagt, du musst hier bleiben, du musst diesen Berg und diese Bergspitze besteigen und scheiß auf Bratislava. Und dann habe ich das natürlich gemacht.
Ja, aber ist ja tipptopp, weil das ist ja wie eine Stadt fahren und halt wie nach Paris fahren und sagen, ich brauche Paris, ich brauche den Eiffelturm nicht.
Ja.
Ich habe hier das coole Viertel gefunden, alles gut.
Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Sachen aus der Hand geben und sich einfach von dem Urlaub mal so ein bisschen zwingen lassen oder treiben lassen. Zwingen ist falsch. Treiben.
Was hat dich denn nach Nairobi getrieben?
Beruflich war ich dort. Okay. Ich habe im letzten Jahr ein Album rausgebracht, Schlaftabletten Rotwein 5. Ist auch schon wieder ein Jahr
stark
her. Genau, und ich habe dazu ein Release-Konzert gemacht, und zwar in Kenia, in der Savanne. Ich wollte gerne ein Release-Konzert machen, Und zwar, also, dass es viele Leute sehen, also streamen. Und deswegen, ja, wollte ich es in einer schönen Location machen. Und ich wollte eigentlich eine Band zeigen, die vor der Natur spielt und für die Natur spielt, weil ich glaube, eine Band, die man sonst so, also eine Aufzeichnung von einer Live-Band, ist meistens vor Leuten und da agiert eine Band anders, weil die Band geht auf das Publikum ein und die Band spielt mit dem Publikum und spielt für das Publikum und alles, was sie sagen, ist irgendwie auf das Publikum abgestimmt. Wenn die Band aber im Proberaum steht oder einfach nur in der Natur, dann verhält sie sich anders und dann ist das irgendwie eine spannende Dynamik und die wollte ich ganz gerne darstellen und ich hätte es auch in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Feld gemacht, aber wir haben da ein bisschen gebrainstormt und dann sagte ich, ach lass doch vor dem Kilimanjaro in der Savanne in Kenia machen und dann habe ich gesagt, das klingt auch gut.
Ja. Ich komme mit.
Bin ich dabei.
Ja.
Wenn wir das machen können, dann machen wir das natürlich. Und dann haben wir das gemacht. Deswegen sind wir in Nairobi gelandet und von dort aus dann in einer sehr staubigen Busfahrt über mehrere Stunden da in die Savanne gefahren. Ja.
War schön.
Es war bewölkt.
Hast du den Berg nicht gesehen? Oh nein.
Das ist auch schon die Pointe der Geschichte und auch ein bisschen die tragische Pointe, denn ich hatte dieses Bild vor Augen, dass wir vor dieser Postkarte spielen, einfach vor diesem wunderschönen Bergidyll und vielleicht noch so ein paar Zebras und Giraffen durchs Bild laufen. Die sind wohl auch durchs Bild gelaufen, die waren da, die waren
in nächster Nähe.
Die kümmern sich nicht um die Aussicht. Aber es hat sich eine dicke Wolkenfront vor die Berge geschoben und dann standen wir da und haben wieder einmal lernen müssen, dass man vieles beeinflussen kann in der Kunst, allerdings das Wetter nicht.
Hättest du vielleicht nach China gemusst, weil die sprühen ja die Wolken weg.
Das stimmt.
Wie bei Olympia damals.
Ja. Machen die das nicht auch bei diesem Festival in Europa, diesem Tomorrowland?
Machen die das da auch?
Ich habe das nicht. Auch gehört, dass sie das machen, weil das irgendwie, ist das in Belgien oder?
Ja, das ist in Belgien.
Belgien, ja.
Und ja, gut, in Belgien geht alles, die schießen alles in die Luft.
Schokolade.
Küken.
Ja, aber in China haben die tatsächlich bei Olympia, haben die, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, ich bin jetzt kein Physiker, aber irgendwie haben die Flugzeuge in die Luft steigen lassen, irgendwelche Chemikalien da gesprüht und da ist es vorher abgeregnet und da hatten die zur Eröffnung blaues Wetter, blauen Himmel.
Ja, guck mal.
Siehst du, also da ist noch Luft nach oben.
Muss ich mal das Label fragen, ob das im Budget ist.
Muss doch möglich sein. Und sonst, weiß nicht, du kommst eigentlich nicht aus der Stadt, ne? Du kommst vom Land, oder?
Auch. Genau.
Norddeutschland, ne?
Genau, ich komme aus einem sehr kleinen Dorf in der Nähe von Bremerhaven. Und manchmal hört man das auch noch ein bisschen an meiner Sprache, also ganz leichte norddeutsche Aspekte kommen da manchmal durch, speziell wenn ich die Otto Walkes Filme gerade wieder geguckt habe, dann falle ich auch doch gerne wieder zurück in solche alten Muster, aber jetzt wohne ich schon relativ lange in der Großstadt.
In Berlin.
Berlin,
ja.
In einer kommst nicht namentlich zu erwähnen. Ja, in Berlin.
Kommst du noch öfter nach Hause? Also nach Niedersachsen?
Wenn das Deichbrandfestival ist zum Beispiel, dann fahre ich da noch manchmal durch. Aber Familie hat sich auch so weit verstreut. Das heißt, da, wo ich wirklich aufgewachsen bin, da ist auch nicht kein Ankerpunkt mehr.
Mhm. Zieht dich das, wenn du dann Ziele aussuchst, oder ich komme jetzt durch die Slowakei drauf oder so, aber weil man ja, meine These ist immer so, wenn man von Land kommt, zieht es halt irgendwann dann doch wieder aufs Land.
Ja.
Oder zumindest aus der Stadt raus. Ist es bei dir auch so?
Ja, definitiv. Also es ist jetzt gar nicht, also es liegt auf der Hand, aber es ist richtig. Ich sehe das genauso.
Und deshalb suchst du die Ziele, also zum Beispiel Slowakei hast du wahrscheinlich auch so ausgesucht, dann, dass du einfach mal Ruhe hast, ne? Und auch fürs Auge auch. Und so,
was nicht stimmt, ist zum Beispiel, dass meine Heimat immer ein sehr flaches Land gewesen ist und mich zieht es aber meistens in die Berge tatsächlich. Und das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied zwischen dem, wo ich aufgewachsen bin und dem, wo es mich hinzieht. Aber was das eben gemeinsam hat, ist die nicht Einsamkeit, sondern das Alleinsein und die Ruhe eben, ja. Und die Nähe natürlich auch zu Sachen, die nicht aus Beton bestehen.
Ja.
Das ist irgendwie, ja, wichtig.
Beschaulichkeit finde ich auch immer. Also so auch Dorftyp, ne? So alles so zumindest eine überschaubare Menge an Menschen manchmal nur zu haben. Also Städte sind ja auch überfordernd. Ja. Man kann ja auch nie weit gucken. Ne? Also du guckst ja immer bis zur nächsten Häuserfront. Ja. Und einmal so, dass du das so halbwegs irgendwie, da ist der Kaufmann. Ne? Da ist so der Friseur und so, das beruhigt dann ja irgendwie auch.
Ja, ich lerne das auch mehr und mehr zu schätzen, je länger ich auch in der Großstadt wohne und je mehr, also ich liebe das auch, ich liebe auch Berlin, aber was ich immer mehr zu schätzen lerne, ist das Kleinstädtische bezogen auf die Überschaulichkeit der sozialen Treffpunkte sozusagen. Also ich habe das in mehreren, auch deutschen kleinen Städten erlebt, wo ich Freunde besuche und wo ich mich gerne aufhalte, ist das, wenn da abends Leute sich treffen wollen und Musik machen wollen zum Beispiel, dann gehen die in eine Kneipe und da sind dann auch alle, die an dem Abend Musik machen wollen oder sich treffen wollen oder ein Bier trinken wollen. Und am nächsten Abend sind die da auch alle hier. Und vielleicht auch am nächsten Morgen noch. Ja. Und das ist irgendwie ganz schön.
Ich finde es ja auch schön, ich komme auch, Dorf, 1000 Einwohner sticht.
Okay, da hast du gewonnen, Alter. Nee,
1500 hatten wir, glaube ich.
Cool. Du kommst ja, also für mich ist das eine Großstadt, wo du herkommst.
Ja, Gemeinde halt.
Ja, Gemeinde. Aber ich fand das als, sag mal, ich, so als Kindheit bis zu einem gewissen Punkt halt auch großartig. Fand das dann in einem 1000-Einwohner-Dorf so mit 14, 15 das Schlimmste, was es gibt. Weil ne, bei uns, also bei uns hat ja jeder mit 15 dann hier einen Moped-Mofa-Führerschein gemacht, weil bei uns gab es keine Konzerte. Wir sind dann irgendwie, ich weiß nicht, mit so einer, jetzt kann ich es ja sagen, mit so einer frisierten Kreidler halt, ne, die halt 50 fuhr, obwohl sie nur 30
fuhr. Aber frisiert, ne? Ja, und auch irgendwelche Tribals noch drauf manchmal.
Tribals hatte ich nicht. Mein Ding war hellblau und hat eine rote Sitzband. Ich war so gestraft genug, weil das so schlimm aussah, da hast du ja nichts Cooles drauf gemacht. und da bist du halt ja gefahren, dann irgendwie so nachts, dass du irgendwo zu einer Coverband, dass irgendjemand halt Musik macht oder so. Es gab halt keine Kneipen, weil natürlich die 1000 Einwohner da, ich weiß nicht, du das kennst, natürlich waren die Alten auch da. Also es gab halt nur diesen einen Punkt und da waren natürlich die Alten auch da und jeder kannte dich ja. Und deshalb war für mich Reisen, also für mich war das erste Mal Alleinreisen tatsächlich mit 13, weil meine Eltern dachten, der Junge spricht so schlecht Englisch. Was stimmte?
Mit 13, aber mit 13 kann man schon mal schlecht Englisch sprechen.
Ja, aber ich glaube, ich weiß es ja nicht mehr. Im Nachhinein dachte ich wahrscheinlich, ich mache das sehr, sehr gut. Ja. Aber die haben gesagt, der Junge muss mal vor die Tür. Ich bin denen nach wie vor dankbar, weil die mich dann in den Zug gesetzt haben. Und ich war halt 3 Wochen in England. Mhm. Ne, im Zug hier schön Fähre nach Ostende, dann mit der Fähre rüber. Und dann war ich 3 Wochen in so einer Gastfamilie. Und ich fand dieses erste Alleinreisen und weg von diesem Dorf zu sein und dann so ein bisschen natürlich in so einer Gruppe, da waren irgendwie 2 Betreuer dabei, so irgendwie 22-Jährige, die ganze Zeit getrunken haben und du kommst da raus und ich hatte zum ersten Mal, ich weiß noch, auf dieser Fähre von Ostende nach Dover, da konnte ich vor Aufregung auch nicht pennen, obwohl ich hundemüde war und da stand ich da in der Reling und haben irgendwelche Leute so geraucht, so heimlich oben auf der Fähre und so und das hatte so halt für mich so dieses Freiheitsgefühl, es roch alles anders, es war irgendwie aufregend, du bist auf so einem großen Schiff, da du gehst in eine andere Stadt rein oder zumindest du fährst mal in eine große Stadt und ich finde diesen Punkt, der hat mich so die ganzen letzten Jahre seitdem halt auch immer so angetrieben, also dieses Gefühl, Neues zu entdecken, auch raus von meinem Dorf, dann vielleicht auch ein anderes Dorf.
Yeah.
Ne? Wobei ich über die Zeit halt so Städte schätzen gelernt habe. Also ich fahre gerne in Städte, weil ich finde, so Städte haben auch oftmals so eine eigene Geschichte und so eine eigene Dynamik. Aber ich merke das halt auch, je öfter ich jetzt überlege, wo fahre ich so hin, kommt auch mehr Land als Stadt. Mhm. Also das ist irgendwie so, vielleicht ist es ja so ein Prozess, den man so durchmacht, dass man irgendwann vielleicht mehr Ruhe braucht und dann sagt, okay, ich bleibe in diesem Dorf in der Slowakei und fahre nicht nach Bratislava.
Ja.
Tust du dir immer so Off-Locations aus? Also so völlig so, also das klingt ja jetzt wirklich, ich muss weg, also ich will auch nicht.
Ja.
Also gab es das schon mal? Oder also das,
Ja, ich weiß nicht, so in dieser Form noch nicht. Ist immer ein bisschen anders. Also das ist ja auch, das ist ja eigentlich die Definition von meinen Reisen, ist ja, dass es immer ein bisschen anders ist und dass es nie nach einer Schablone abläuft. Und was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass wirklich alles dann doch so recht bergig ist meistens. Also Gran Canaria habe ich mir irgendwo meine Hütte in den Bergen genommen und bin da lange durch die Vulkanlandschaft gestreift. Und über den Balkan bin ich mal gereist. Aber ich war auch schon irgendwie in den Ballungszentren, in den Metropolen der Welt.
Auch allein?
Auch allein. Ich war in New York.
Also reist du immer allein?
Nein. Ich reise nicht immer allein, aber ich reise viel alleine tatsächlich. Okay, ja. Also vielleicht kann man sagen, 50% meiner Reisen sind alleine oder alleine losreisen und irgendwie zu Zielen, wo Freunde wohnen, die ich besuche, oder man lernt Leute kennen oder so.
Haben sich da irgendwo, du sagst, haben
also
sich...
Ist, genau, ja. Um das noch zu vollständigen, alleinreisen heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit alleine bleibt. Ne? Das heißt ja irgendwie, dass man trotzdem auch sehr, sehr unter Leute kommen kann und auch sehr offen durchs Leben geht. Ne? Durchs Leben geht. Ne?
Oh, Million.
Zwei Nordlichter hier. Yo. Aber das wollte ich fragen, da bin ich genau bei deinem Punkt. Also dieses Kennenlernen hat... Das ist ja wirklich selten. Also ich kenne ganz wenig Leute, die mal auf Reisen jemand getroffen haben, mit dem so eine lebenslange Freundschaft oder entstanden ist. Ja. Hast du das erlebt?
Nee, das habe ich so auch nicht erlebt. Das ist auch dann irgendwie, aber das muss man auch nicht erwarten. Ich glaube, das ist auch nicht das, wonach man suchen muss. Das ergibt sich oder ergibt sich nicht, aber das heißt nicht, dass man nicht für eine Woche lang oder für ein paar Tage sehr also eine innige Liebe haben kann.
Ich lerne immer Leute schneller kennen, wenn ich unterwegs bin.
Wenn du allein bist.
Also ich habe so das Gefühl, so wenn zwei Leute am Tisch sitzen, ist es schon mehr so Closed Shop mäßig, weißt du? So, denn wenn du auch zwei Leute am Tisch sitzen siehst, was machst du dann? Dann gehst du ja, willst ja nicht stören. So. Ja. Wenn man allein ist, lernt man schon schneller, also so sei es jetzt flüchtige Bekanntschaften, aber so alleine in der Bar ist schon was anderes. Ne?
Weil du stellst dich ja auch an die Bar und setzt dich nicht an den Tisch wahrscheinlich. Ne?
Zum Beispiel, ja. Also das ist schon so. Man lernt dann doch schneller Leute kennen, muss ich sagen.
Wobei ich finde es awkward, so ein bisschen diesen Moment, wenn du bist in so einer Bar, du bist in einem anderen Land und es ist vielleicht, keine Ahnung, die Leute tanzen auch oder diesen Schritt, sagen wir jetzt ohne viel Alkohol, diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich feiere da jetzt alleine mit, weil das irgendwie so fröhlich ist.
Mach ich auch nicht. Ne? Also ich gehe ja jetzt nicht auf irgendeine...
ich rede ja von mir.
Achso. Aber man geht ja jetzt auch nicht alleine irgendwie saufen, also obwohl auch alleine saufen.
Na ja.
Ja,
also,
ja
klar. Moment.
Veto, Herr Schliemann.
Ja. Aber beim Essen oder so, oder wenn man so rumläuft, weil eben, wenn man halt auf den Bus wartet oder so, dann kommt man ja sowieso ins Geschirr. Aber meistens dann mit den Leuten, die auch alleine da rumstehen. Weil die zu zweit denkt man immer, die haben irgendwas zu tun. Ja. Was ist denn der... gibt es so eine totale abstruse Situation, in der du mal ein Lied geschrieben hast? Also so auf der Toilette... Lagerfeuer brennt irgendwie.
Muss auf man der Toilette brennt ein Lagerfeuer?
Nein, weil er da von der Toilette draußen sprach oder zumindest so, nicht im Haus und im Feuer, wo man dann so denkt, jetzt kommt also die Inspiration über mich. Ne? Ist da irgendwas so, wo man sagt, so, also irgendein Song, den wirklich mit der Situation verbindest, wo du sagst, so alter Schwede.
Ja, das ist immer das, was man sich natürlich gerne wünscht auch, also oder was man... was immer eine coole Geschichte abgibt. Erzähl doch mal die coole Anekdote, wie du den und den Song geschrieben hast und wie war das da? Genau, aber es ist halt so, natürlich, ich kann mich sehr gut erinnern an die meisten Situationen, wo ich Songs geschrieben habe und wenn ich Lieder höre von mir, dann weiß ich manchmal bei manchen Zeilen sehr genau, wo ich gesessen habe, als mir die Zeile eingefallen ist zum Beispiel. Aber das sind dann halt so, okay, da saß ich auf dem Fahrrad und bin dahin gefahren oder so. Es ist nicht so, ich will das auch nicht entzaubern, aber es ist nicht so magisch.
Es dreht sich wahrscheinlich auch selten um die Situation, in der du warst. Du sitzt jetzt nicht vorm Berg und sagst, der schöne Berg.
Genau. Das ist der Irrglaube, den viele Leute machen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Hast du auch bestimmt geschrieben, als du ganz viel Drogen genommen hast. Nee, kann ich hier dementieren.
Ja, aber das ist, glaube ich, der Zauber natürlich. Den
also doch Zauber, ja.
Ja, das, aber vielleicht. Das ist ja der Zauber, was ich den natürlich, was ich. Das
unterbewusst vielleicht, was dann so für Gedanken hochkommen. Ne?
Also ja, das aber in der Realität nicht. Ich glaube, von außen als Fan, wenn du diese Musik magst und diesen Zauber, wahrscheinlich diese Frage kriegst du ja wahrscheinlich, oh, wo ist denn, ne? Ja, wo, ne? Ja, genau, mit dem Drogen nehmen. Ne? Das ist natürlich so dieser Zauber, da ist, okay, da hat er das wirklich, da hat er diese Situation gefühlt und die hast du vielleicht dann als Fan. Mhm. Und die will man natürlich als Künstler jetzt auch nicht zerstören, irgendwie, ne? Weil es gehört ja, diese Magic gehört ja dann auch ein bisschen dazu, oder?
Ja. Ja, klar, also ich lüge dann auch immer und ich denke mir auch oft dann einfach Geschichten
Lügen-Rap.
Aus. Genau, aber das ist wissen auch meine Hörer.
Und ja, dann ist es definitiv vorbei, aber das würde mich noch interessieren, nimmst du Aufnahmesachen mit? Also nimmst du auch Sachen auf oder hast du nur Ideen, also so hast du so ein Vierspur ist auch ein total Oldschool-Begriff, aber du weißt, was ich meine, irgendwie digitalen Rekorder mit oder so. Haben es Sachen zum Beispiel geschafft von irgendwo, die du irgendwo mal aufgezeichnet hast, auf eine Platte rauf oder so?
Mhm. Witzig, dass du das sagst. Ich hatte jetzt einen Vierspur-Kassettenrekorder tatsächlich mitgenommen. Ich habe mir den jetzt kürzlich bei eBay geholt, so ein Tascam, so ein Porter-Studio. Und es wirkt so, als hättest du mich beobachtet.
Ja, also, dreh dich öfter mal um. Ne? Nein.
Nee, aber das ist gerade irgendwie was ich entdeckt habe, weil ich zuletzt, im letzten Jahr habe ich einen Song bei einem Kumpel im Studio aufgenommen mit einer 16-Spur-Bandmaschine und das Arbeiten mit Bandmaschine fand ich so spannend, dass ich da einfach mal aus Spaß mir so ein Vierspurgerät geholt habe, einfach um mal Ideen aufzunehmen und es ist halt eigentlich mehr oder weniger ein verbessertes Diktiergerät, also die verbesserte Variante von das Handy rausnehmen und auf die Voice-Memo irgendeine Idee einzusingen. Aber mehr oder weniger zum Experimentieren und es hat bisher noch keine solche Aufnahme, hat es irgendwo reingeschafft oder so.
Klingt das auch gut? Also klingt das dann besser oder so? Also hat das auch eine klangliche Qualität?
Es hat eine klangliche Eigenschaft. Und es kann vieles sein. Das ist natürlich eine Frage, ob man das mag und ob das gewollt ist. Natürlich rauscht Kassette sehr und knackst manchmal. Und wenn man dann irgendwie falsch drückt, dann ist auch noch irgendein Störgeräusch drauf oder so, was man auch nicht einfach so rauskriegt. Kann man ja auch nicht copy-pasten oder irgendwie ausfaden. Das ist ja dann alles, geht dann nicht. Aber es hat natürlich irgendwie eine gewisse, und das sagen dann die Audiophilen, natürlich eine gewisse Wärme und die Analogwärme und den originalen Klang. Ich mache es aber nicht wegen dem Klang, ich mache es eigentlich wegen dem Workflow und wegen der Art, damit zu arbeiten, weil du kommst auf ganz andere Ideen.
Okay.
Und das passt auch wieder zum Thema aus der Komfortzone raus und aus dem Luxus raus und aus dem Komfortablen, was man so kennt. Man ist dazu gezwungen, sich zu beschränken. Und Beschränkung ist auch etwas, was Kreativität erzeugt.
Vielleicht kommt die Kassette wieder.
Weißt du? So ein bisschen tut es sich sehr, aber Limitierung hat ja die Leute immer inspiriert, oder? Also wenn du eine ganze Zahl an Möglichkeiten hast. Mal gucken uns mal an.
Das sind auch vier Spuren, ne?
Das sind auch das vier, digital vier
Kanäle.
Spur,
das sind vier Kanäle, ja. Aber digital, ne? Also aber da kann sich auch trotzdem einiges schief gehen, ne? Fällt mir gerade auf.
Nee, aber das ist ja das Gute. Ich finde ja, das Gute ist ja, weil, sag mal, auch wir ja so basic aufnehmen, müssen wir wirklich nur am Anfang gucken, dass ich nicht so laut schreie in deinem Ohr. Ne?
Ja.
Müssen auf Start drücken und du bist fokussiert auf das Gespräch. Und du musst nicht, ne? Also du hast dieses ganze technische Ding nicht. Natürlich klingt es jetzt nicht wie, keine Ahnung, wie wenn die Rolling Stones im Studio aufnehmen, aber oder ich vielleicht weiß,
wie
doch.
Wie das klingt.
Ja. Ich weiß nicht.
Die haben auch auf Band aufgenommen.
Ja, ja, früher bestimmt, ne? Mhm. Und die reisen wirklich so Landkarte, ne? Aber wirklich so, ja, mal gucken, ne? Also du sagst jetzt nicht, Alter, ich wollte schon immer mal in die Slowakei, sondern du bist da gelandet, weil du dachtest so, ja, guck mal, da sieht's ganz interessant von oben aus.
Ja, genau. Krass. Und irgendwie also auch so ein bisschen, wo war ich noch nicht? Ne? Also das ist ja auch dann so, es gibt ja diese Apps. Und ist auch nichts, worauf man jetzt stolz sein sollte, aber ich habe so eine blöde App mir auch mal runtergeladen, wo man dann heißt Bean und dann kann man da anklicken.
Länderpunkte?
Welche Länder hast du?
Hast du Länderpunkte?
Und dann wie viel Prozent der Welt hast du schon bereist und so? Und da habe ich dann auch mal so aus Spaß alles eingetragen.
Und?
10%. 10%. Okay. Das ist okay. Also ist ein Anfang.
Also
geiler Trick Luft ist da oben. Übrigens. Geiler, also super Trick. Also wenn ich ihn sage, also, er ist eigentlich... Ich bin aber
sehr gespannt,
Jochen. Mit einem Kollegen Sauftour, also wir haben das als Hilfslieferung getarnt und sind einfach saufen durch Polen gerast und waren kurz in Russland. Natürlich, wenn du Russland anklickst, bist du King Curtis, weil halt natürlich die halbe Weltkugel auf einmal markiert ist.
Ne? Ja klar, auch wenn du nur irgendwie einmal kurz über die Grenze rüber gepinkelt hast. Das zählt auch also, für das gesamte Land.
Also es macht echt Eindruck. Ne? Und ich habe verdammt wenig gesehen von Russland. Ja. Aber Moskau warst du, Michael.
Moskau war ich, toll. Moskau, St. Petersburg ist, ist also das als, ich glaube, Moskau ist nochmal, also, oder Russland ist ja, man kann nicht sagen Russland, weil es ja so riesig ist. Ich glaube, das ist ja so unterschiedlich, alle 300 Kilometer, die du da fährst. Mhm. Aber Moskau, St. Petersburg, auch wieder ganz unterschiedlich, aber definitiv sehr, sehr spannend. Mhm. Also Moskau ist sehr, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend groß. Also es ist auch wirklich, wenn du da, also von A nach B, wenn man sagt, in Berlin muss man ja immer eine halbe, dreiviertel Stunde, das ist Pillepalle in Moskau. Also Moskau ist verdammt groß.
Ist es teuer?
Ja, verdammt. Ja. Ich glaube sogar, ich habe da beim Kumpel geschlafen, übernachtet. Das ist, glaube ich, mit zum Wohnen mit die teuerste Metropole in Europa, Moskau. Okay. Also weil es wenig Wohnraum gibt und die Preise halt sehr, sehr hoch sind. Und es ist relativ teuer, also es ist kein günstiger Urlaub. Also so Essen auf der Straße und so, und die Russen essen halt gerne. Also es gibt fantastisches Essen. Ich habe mich da in Russland in georgisches Essen verliebt. Mhm. Wart ihr mal beim Georgier? Mhm. Ich nicht. Ich finde georgisches Essen mit diesen ganzen Nüssen und dem ganzen Teig, ich finde das großartig. Und du kannst dort viel machen, aber halt wohnen, so Hotel und hin und her oder so Hostels und so gibt es da halt nicht so viel. Also es kommt da auch, aber du musst ja meistens ein Hotel und wenn es so halbwegs, das ist schon, es ist keine günstige Reise, aber es ist furchtbar spannend. Und St. Petersburg ist halt traumhaft schön. Ja. Also Winterpalais, das ist natürlich auch so ein Touri-Hotspot, aber es ist halt einfach, das schießt dich halt weg, wenn du davor stehst und da durchgehst. Es ist halt so wie Neuschwanstein, ne? Es ist halt so surreal und eigentlich muss man da auch nicht, weil so Overtourism da ist, aber wenn du halt davor stehst am Fluss und es werden alle Klischees da bedient, der tanzende Bär, es ist halt, ne, der Lada neben dem 600er Mercedes und dann guckst du auf diesen Palais, die Sonne geht unter, ist halt so,
das, Putin-Shirts mit den Jets und den Kampf Panzern drauf.
Und das ist halt, es ist schon sehr eigen, es ist schon sehr spannend. Aber man kann auch einfach, wie du, mal kurz Sprit holen drüben oder durch den Zaun pinkeln, dann kriegt man es auch als Länderpunkt.
Ja, Moskau war ich noch nicht, aber interessiert mich auch und ist auch irgendwie, auch eigentlich nicht. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, wenn mir jemand von einer geilen Sache erzählt, dann denke ich mir, ja, das könnte ich mir auch angucken, aber ich muss es auch nicht. Ich habe nie diesen Zwang, irgendwo hinzufahren, weil ich denke, das muss ich noch gesehen haben oder von der Liste streichen. Das klang auch mit der App so, als würde ich diese App jetzt so abarbeiten.
So ein bisschen schon, ja.
Ja, nee, das war nur kurz mal irgendwie für die Selbstbeweihräucherung und eigentlich mehr, um meine Historie einfach mal auch mal anzugucken und mich zu erinnern, was ich schon so gemacht habe und was ich für Erinnerungen damit verbinde. Aber ich habe nie dieses, ich muss unbedingt in dieses Land oder ich muss unbedingt das sehen, weil ich muss es einfach nicht. Ich muss es einfach nicht. Außer China. Das ist vielleicht das Einzige, was so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen emotional noch auf meiner Seele lastet, dass ich da irgendwann mal hin muss. Ich weiß nicht, wann das losging und ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Ich habe da irgendwie ein großes Interesse, immer schon, seit ich ein kleiner Bub war, für dieses Land und für die Kultur. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich sehr lange und immer noch Kung Fu als Kampfkunst betreibe und das ist eben das Land, wo das eben auch herkommt und ich werde wohl eines Tages in Shaolin-Kloster gehen und dort für immer bleiben.
Okay. Aber da gibt es jetzt nicht die Stadt. Du willst nicht nach Peking oder nach Shanghai oder so.
Ich war in China auch allein unterwegs, bin allein in China gereist.
Ja.
Das war für mich, für jemanden, der viel und gerne redet, echt schwierig, weil ich war dann halt auch nicht nur in Peking oder Shanghai. Also Peking war ich so 2 Tage, das fand ich auch wirklich nicht so cool. Shanghai fand ich sehr spannend, weil mit Nachtleben und Essen und das war so sehr wirbelig. Und dann bin ich aber in den Norden gereist mit dem Zug, in so eine Shandong-Provinz. Qingdao war mal eine deutsche Kolonie. Da kommt auch dieses Bier her. Genau. Und das wollte ich mir irgendwie.
Das ist aber im Süden. Doch, oder?
Nee, ist im, also nördlich von Shanghai auf jeden Fall.
Ach so.
Qingdao, es ist ziemlich, ich glaube, es ist im Norden von Peking.
Okay, gut.
Vielleicht lügen wir aber jetzt. Du bist der Geograf, du hast mit rechts, links von Alpen angefangen.
Irgendwo in der Mitte.
Es ist, ja, ja. Also es ist, China ist ja auch groß. Auf jeden Fall bin ich da halt mit dem Zug hingefahren, hatte so, es war ja mal Kolonien, ich hatte mal ein Buch gelesen und da war so eine da war eine lustige Szene drin zwischen einem Briten und einem Deutschen und da war es, wir hatten eine Kolonie, gab es eine deutsche Kolonie, es war ja mehr so ein Handelsposten, ja. Und da habe ich gesagt, das nehme ich jetzt mal als Ziel und fahre mal durchs Land und mache halt nicht so das, was man sonst macht. Und tatsächlich, ich habe eine Woche lang nicht geredet. Also ich konnte ja mit keinem kommunizieren. Ich habe eine Woche niemanden getroffen. Also ich war die Minderheit, was du vorhin von Nigeria erzählt hast, was ja auch sehr heilsam ist, das mal zu erleben. Und keiner will auch mit dir sprechen. Also die waren eher, da war dieser Typ da. Was macht der da? So ein 2-Meter-Typ. Ich wurde halt sehr seltsam. Mhm. Es gab keine Sprache. Dann kommst du auch in diese Qingdao, was eine ganz moderne Stadt ist. Aber du hast niemanden gefunden, mit dem du halt mal abends, weißt du, wenn ich dann abends da durch bin, gab es Karaoke-Bars, die waren dann meistens halt, das waren dann meistens irgendwelche Puffs. Mhm. Ne? So, und dann, okay, da kann ich auch nicht, da gehe ich mal in die Hotelbar. Das war auch so. Also das war wirklich seltsam, aber das war für mich halt auch so ein bisschen so der Zwang, ich kann niemanden kennenlernen, weil mich will keiner kennenlernen, ich kann mit keinem sprechen. Das war so das erste Mal, wo ich aber auch dann irgendwann so ein bisschen dieses, weil ich das vorhin angesprochen habe, so einsamen Momente hatten, weil es da halt um 21 Uhr war da auch, du konntest ja abends nichts mehr machen. Mhm. Irgendwann hast du auch, ich habe da tatsächlich angefangen, weil das gab's ja alles da. Da war ich in so einem Hotelzimmer, das hat einen DVD-Player und alles Mögliche gehabt. Und da habe ich angefangen, 24 zu gucken, Serien zu gucken halt nachts. Weil ich war so, keine Ahnung, du konntest nicht rausgehen, da war auch nichts mehr los auf den Straßen so abends. Und das fand ich sehr, auf der einen Seite sehr spannend, aber da hatte ich so diese Tiefs halt auch an so ein, zwei Tagen, weil dann wird's halt irgendwann, du hast so gemerkt, so jeder, also es hat dich auch niemand mehr angelächelt. Also das war so.
Im Land des Lächelns.
Es war so eher stumpf und das war so, okay, ich habe mich auch so gefühlt, okay, hier will und braucht mich sowieso keiner, aber hier will mich auch keiner.
Michael.
Ja.
Also ich meine.
Aber schön, dass ich immer noch die Gefühle bei, so dieses Mitleidsgefühl bei
dir habe. Ja, das haben wir jetzt, also es ist schon ein schwieriger Moment jetzt für uns alle.
Aber ich sag dann das Positive am Schluss, dieses, wenn du mal nach China fährst oder jemand nach China fährt, fahrt nach Qingdao. Weil das ist...
Das glaubt dir jetzt geil, Alter.
Doch. Ich will ja aus diesem Loch raus und hat sich die Reise auch wieder gelohnt, weil das ist einer der absurdesten Plätze auf diesem Planeten. Okay. Weil tatsächlich, und es ist ja, das hat ja gar nichts mit zu tun, dass ich gut finde, aber da waren 14 Jahre, war das ein deutscher Handelsposten. Und wie die Deutschen auch in dieser Zeit so waren, haben die in 14 Jahren eine komplette Stadt dorthin gestellt. Das heißt, du hast da die evangelische Kirche St. Michael, du hast einen Bahnhof, du hast diese ganzen Häuser, die du aus Berlin kennst, du hast wie so ein Westberliner Vorort an die Küste in den Dschungel gestellt in China. Mit Strand und allem. Und du läufst da durch, da ist auch diese Qingdao, diese Bierfabrik, steht da halt. Und es ist, und du läufst da halt so, es ist völlig surreal. Da sind nur Chinesen. Und du läufst halt durch und du denkst, du bist halt wie so, wenn du die Augen zumachst, denkst du, bist in Berlin oder in so ein Wiesbaden oder so Darmstadt, wo so viele so Häuser aus der Zeit stehen oder stehen geblieben sind. Und läufst da durch und überall sind chinesische, ne, so Garküchen und alles Mögliche. Und überall wohnen Chinesen. Und die haben das aber super hergerichtet und alles Mögliche und finden das auch total cool. Und das war schon absolut surreal. Also deshalb, der Ort, wahrscheinlich ist es durch Olympia dann später, da waren dann auch quasi Segelwettbewerbe oder sowas. Ah, ne? Weil es direkt am, also die haben schon, glaube ich, jetzt mehr Tourismus. Aber damals war es halt so, ich mag surreale Orte, wo du denkst, hier passt nichts zusammen. Es war landschaftlich wunderschön, im Dschungel, Meer und dann hast du diese Altbauten aus Berlin.
Ja.
Abgefahren.
Das hast du, glaube ich, in ein paar Städten in China. Es gibt auch, glaube ich, Macau, was eine portugiesische Kolonie mal gewesen ist. Ja. Und die haben da eben auch ihren Baustil hinterlassen.
Ja.
Und hat natürlich auch was sehr Surreales. Aber da rede ich nicht aus eigener Erfahrung. Ne? Ich bin noch nicht da gewesen.
Ich auch nicht.
Aber ja, finde ich spannend.
Ja, das war sehr süß. Und deshalb war dieses Tal auch nicht so schlimm, weil du dann halt wieder mit so viel zugeballert wurdest an Eindrücken. Ich war auch leer genug. Ne? Mhm. Und dann, das war halt völlig... schon krass.
Mal versucht, die Sprache zu lernen?
Am Schluss kam ich von einem Australier, den ich dann in Qingdao da getroffen habe, den habe ich dann gefragt, was rechts, links und geradeaus so fürs Taxifahren und fürs Moped-Taxi bedeutet. Ja. Und mich hat keiner verstanden. Also ich habe mir es lautschriftmäßig, also da habe ich dann, meine Eltern haben das mit Englisch schon gewusst, da habe ich nicht das Talent wahrscheinlich. Also ich hatte diese Vokabeln alle, aber keiner hat mich in irgendeiner Form durch diese fünf Töne, die ich da nie getroffen habe. Und stand dann auch später dann irgendwann mal in Shanghai, ein paar Wochen später, wo ich dann wieder sag mal, in der Zivilisation war, war ich dann irgendwann im Taxi und hatte meine paar China-Wörter und hatte nur eine Kreuzung, die ich ihm sagen wollte. Und ich war da auch schon zweimal, weil ich da gepennt habe. Nangshanglu, Shangshilu, so in die Richtung. Und sagte das halt so ganz selbstbewusst, weil das ja schon oft geklappt hat. Und er so, verstehe nicht. Und ich sagte es halt 10-mal und er versteht. Und irgendwann beim 15-mal sagte er Nangshalung Shangshilu und er sagt es genauso, wie ich es die ganze Zeit gesagt habe. So, ja, klar. Und dann, also ich finde, das ist so schwer, das zu lernen. Hast du es mal probiert?
Ja.
Mit deinem Kung Fu? Kommt es daher?
Das kommt nicht daher, aber ich habe auch viel Filme geguckt, einfach viele chinesische Filme, also auch die Kung Fu-Filme sind natürlich auch in chinesischer Sprache im Originalton viel und wenn ich den dann im Originalton gucke, dann also kriegt man das auch so ein bisschen rein. Also ich habe so ein Gefühl für den Klang der Sprache und bis ich dann dahin reise, kann ich dann vielleicht auch eine Pizza bestellen oder so. Ich werde das natürlich auch dann ernst nehmen und die Sprache dann ein bisschen lernen. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Aber ich weiß, wie kompliziert das sein muss mit diesen Tönen. Aber andersrum ist es für den für Chinesen eben wahrscheinlich genauso kompliziert, eine westliche Sprache zu lernen.
Ja, also, aber ich glaube, wenn du halt dann, also ich habe dann tatsächlich nach dem Trip, war ich dann mal hier in Köln an der Uni und habe mal eine Chinesischstunde genommen. Und da ging aber dieses ganz breite Feld halt mal auf. Da habe ich erst verstanden, wie so das Grundkonzept dieser Sprache ist und habe dann auch relativ schnell wieder aufgegeben.
Also Semester Chinesisch an der Uni. Ja, und das hat auch überhaupt nicht hingehauen. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich sehr, sehr viel meiner Zeit darin investieren musste. Also wirklich so wirklich Sachen auch lassen, um das zu lernen, weil das so eine Riesenaufgabe ist, vielleicht eine Lebensaufgabe sogar, weil es ja auch die ganzen Dialekte gibt. Dann die Schrift ja auch noch. Wir reden ja erstmal nur vom gesprochenen Wort. Ne? Mhm. Und dann die Zeichen noch. Also ich habe einfach wirklich aus Respekt wieder zurückgegangen und gesagt, so Leute, ich bin nicht dazu in der Lage, so viel Opfer zu bringen, zeitlich. Und das hätte ich nicht geschafft. So.
Ja. Das musst du schon richtig wollen. Das ist nichts, was du einfach mal so lernst nebenbei.
Wäre schlau gewesen.
Aber was man ja merkt, finde ich jetzt an uns allen drei, weil wir so langsam Richtung Zielgerade gehen, wenn man allein reist, hat man natürlich auch noch mehr Geschichten, finde ich, manchmal zu erzählen. Weil natürlich auch manchmal mehr schief läuft, finde ich. Ne? Oder weil man sich mehr traut. Vielleicht, wenn man als Pärchen reist, ist man vielleicht nicht so hart drauf. Ich weiß es nicht.
Und man hat die Geschichten, die man erlebt, auch wenn man mit mehreren Leuten reist, dann sind die Geschichten ja auch irgendwie schon geteilt mit jemandem direkt. Und irgendwie sind sie dann schon, also nicht verbraucht, aber sind dann einfach auch schon, man hat sie schon verwertet, sozusagen. Wenn man alleine wiederkommt, dann ist man oft so voll von Sachen. Und dann hat man auch richtig Bock, die Sachen zu erzählen. Und dann hat man auch was zu erzählen. Und man kann auch lügen, weil es kann natürlich keiner nachvollziehen, ob das wirklich stimmt.
Der Bär, ne? Der vor der Hütte stand.
Wir hatten eine Hyäne im Zelt.
Ja. In der Slowakei gibt es wirklich noch freilebende Bären.
Hast du einen gesehen dabei, als er dein Kot weggeschaut hat?
Als der Bär meinen Kot ausgegraben hat. Das war ja noch Winter, ne? Die schlafen ja noch,
glaube
ich.
Okay.
Hoffentlich. Ich weiß nicht.
Ja, danke.
Tja, bitte.
Ja.
Ja, bitte.
Das hat uns sehr gefreut, dass du da warst. Das war tatsächlich interessant, weil man doch dann auch tatsächlich ein gutes Gespräch kennt, seinen Weg. Man kommt dann auf Gedanken, die man vorher gar nicht hatte. Also du hast wahrscheinlich auch nicht über Qingdao nachgedacht, Michael, vorher.
Nee.
Und ich auch über andere Sachen, die mir dann einfielen und du vielleicht auch nicht.
Haben wir alles was gelernt.
Ja, ich hab auch ein bisschen hier Slowakei, du musst mir gleich noch verraten, wie der Ort wirklich hieß.
Ja, ich schicke dir einen Standort.
Stimmt. Er war links unten.
Also SMS links unten, Slowakei, herzliche Grüße. Ja. Hochachtungsvollen Richtungsweisen, Alligator. Ja, vielen, vielen Dank, es war sehr spannend und wir haben jetzt gelernt, wir können, auch wenn wir allein reisen sind, noch viel mehr lügen, wenn wir nach Hause kommen. Ja.
Und man kann
original... Das ist ein Tipp, den gebe ich jedem, also generell in jeder Lebenslage.
Man soll alle viel mehr lügen.
Ja.
Ja.
auch, die Geschichten werden spannender einfach.
Wir haben auch gerade alle nichts an. Einfach nur so, einfach um nochmal Lüge zu streuen.
Jochen, vielen Dank für die Zeit. Jochen, bevor Jochens Schublade noch weiter aufgeht. Ja,
genau. Vielen Dank für die Zeit, Alligator war da, wir freuen uns sehr. Und
danke dir.
Mach's gut, gute Reise.
Vielen Dank für die Einladung, euch auch. Bon voyage.
Adios.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.